Liebe Schwestern und Brüder, ein junger Mann besucht seine Oma im Krankenhaus, bringt Blumen mit, redet mit ihr freundlich und am Ende gibt's sogar noch ein Gebet. Dieser Vorgang ist wohl eine gute Tat, sollte man meinen. Aber was, wenn der junge Mann ins Krankenhaus geht, um die Porzellantassensammlung seiner Oma zu erben? Oder weil er seine neue Freundin beeindrucken will, die steht nämlich auf altruistische Typen. Oder weil er schlicht und ergreifend in den Himmel kommen will. Wenn die alte Dame das wüsste, würde sie sich vielleicht nicht mehr so freuen und der Blumenstrauß, das Gespräch und das Gebet verlieren an Wert. Die Moral von der Geschichte: Es kommt eben nicht nur darauf an, was wir tun, sondern wie wir es tun. Beides steckt im Motto der diesjährigen Woche der Diakonie: Armut bekämpfen. Hashtag, was auch immer das bedeutet. Weiß gar nicht, was es bedeutet. Aus Liebe. Und wir haben es schon gehört bei der Begrüßung von Michael Schahn, dass das eben nicht selbstverständlich ist. Aus Liebe. Es gibt so viele andere Motivationen. So wie eben der junge Mann, der seine Oma im Krankenhaus besucht, alle möglichen Gründe haben kann, dies zu tun. Liebe ist eine Tugend. Es gibt drei göttliche Tugenden: Glaube, Hoffnung, Liebe. Wir haben es gehört. Außerdem noch vier philosophische Tugenden: Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maßhalten, also Selbstbeherrschung. Wie immer sind die theologischen Tugenden, die christlichen Tugenden, das Sahnehäubchen und der ganze Kuchen wird dadurch schmackhafter, die Luxusausstattung sozusagen. Eine Tugend ist eine Haltung. Wenn ich eine Haltung habe, dann lebe und handle ich aus einer Grundüberzeugung heraus, die mich ganz umfängt, mein Denken durchdringt, meine Gefühle durchdringt, mein ganzes Leben. Ich handle und denke dann ganz zwanglos, so wie ich, wenn ich meine Muttersprache spreche. Ich brauche dann keine Gesetze und keine Gebote. Wer Gesetze und Gebote braucht, ist wie der, der eine Fremdsprache spricht und immer wieder nachschauen muss, ob er denn jetzt die richtige Vokabel getroffen hat oder sich des richtigen Satzbaus bedient. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz als Christinnen und Christen, weil wir vom Geist erfüllt sind, weil wir in der Haltung Jesu Christi leben und dann ganz selbstverständlich tun, was den anderen hilft und den anderen nützt. Da brauche ich keine Verkehrsregeln mehr, denn ich sehe ja, dass da vorne Häuser kommen, also fahre ich langsamer, werde mit 40 oder 30 durch den Ort schleichen. Ich brauche da keine Vorschriften, ich tue es ganz natürlich. Gebote und Gesetze sind nur den Ungerechten gegeben, heißt es im ersten Brief an Timotheus. Wir sind nicht unter dem Gesetz, schreibt Paulus, und Christus ist das Ende des Gesetzes, schreibt er auch. An die Stelle des Gesetzes und des Gebotes tritt die Haltung. Die Haltung der Liebe, des Friedens, der Freude, der Geduld, der Güte, der Großzügigkeit. Die Haltung der Treue, der Freundlichkeit, der Selbstbeherrschung, die Früchte des Geistes sind Haltungen. Und aus diesen Haltungen tun wir ganz selbstverständlich das, was die Liebe gebietet. Darum kann es auch durchaus unterschiedliche Auffassungen geben zwischen Christinnen und Christen, was jetzt die Gebote anbelangt, die es in einem bestimmten Fall zu befolgen gilt. Da wird ja ständig gestritten über Sexualethik, Klimaschutz, Friedensethik, vieles mehr. In diesen Disputen tragen wir nur die Spaltungen der Gesellschaft in die Kirche hinein. Und letztlich säkularisieren wir uns damit selbst, weil wir ja nur den Streit der Gesellschaft spiegeln. Und manchmal hat man den Eindruck, die Zugehörigkeit zur konservativen oder zur liberalen Fraktion ist wichtiger als die Zugehörigkeit zu Christus. Die macht sich aber eben nicht an diesen Streitthemen fest, sondern daran, mit welcher Haltung wir unterwegs sind, auch mit welcher Haltung wir diskutieren. Ohne die Liebe, ohne diese Haltung ist alles sinnlos, schreibt Paulus den Korinthern. Wir haben es eben gehört. In Korinth gab es nämlich solche Spaltungen. In Korinth erhoben sich auch die einen über die anderen, weil sie meinten, das, was ich kann hier in der Gemeinde und was ich beitrage, das ist wichtiger als das, was die anderen machen. Zungenrede zum Beispiel. Aber Paulus hatte im 12. Kapitel des Briefes an die Korinther, des ersten Briefes an die Korinther, gezeigt, dass das alles gleichrangig ist, weil alles aus dem einen Geist kommt. Und das gilt nun auch für den Kampf gegen die Armut. Das ist eine Lebensäußerung des Christseins. Und wenn ich all mein Besitz den Armen gäbe und hätte die Liebe nicht, dann wäre ich nichts. Fragen wir uns also das nächste Mal, wenn wir einen Überweisungsträger ausfüllen für Brot für die Welt, aus welcher Motivation wir das wirklich tun, wenn wir es ergründen können. Aber das gilt auch für alle anderen Bereiche. Selbst wenn ich die Sprache der Engel spräche, also schon wüsste, wie man im Himmel spricht, selbst dann würde mir das alles nichts nützen ohne Liebe. Und das können wir auf all unser Reden und Handeln und Leben ausdehnen. Wenn von Nächstenliebe die Rede ist, fokussieren wir uns sehr schnell auf bestimmte Taten, auf Systeme oder gar auf bestimmte politische Agenden. Aber die tollsten Taten und Aktionen und Programme, selbst sozialpolitische Programme, sind nichts ohne die Haltung der Liebe. Und selbst wenn wir alle Gesetze und Gebote erfüllten und hätten die Liebe nicht, so wären wir nichts. Lieber fehlerhafte Menschen mit Liebe als fehlerlose Menschen ohne Liebe. Aber wie kommen wir denn überhaupt zu einer solchen Haltung der Liebe? Für Paulus ist es der Glaube an Jesus Christus, der vom Geist gewirkt wird. Denn der Geist weht und da ist Jesus gegenwärtig. Und die erste Wirkung des Geistes, Kapitel 12, ist, dass wir Jesus Christus als den Herrn bekennen. Das ist die erste Geistwirkung und alles andere folgt. Dieser Herr, dieser Jesus, begegnet uns mit der Haltung der Liebe, der göttlichen Liebe. Ja, durch ihn wissen wir überhaupt, was Liebe ist. Es gibt ja drei Worte für Liebe. Das haben Sie bestimmt schon in irgendeiner Predigt gehört, oder? Es wird nämlich immer gesagt. Deswegen finde ich es manchmal langweilig, das nochmal zu sagen. Aber ich wiederhole es. Also Eros, Agape, Philia. Ja, die drei griechischen Worte für Liebe. Und dann sagt er immer, ja, im Neuen Testament, da steht Agape, also geht es da um Agape. Aber es ist ja nicht so, dass Gott kommt und zwängt sich in eines unserer Worte hinein, sondern Gott gibt all unseren Worten eine neue Bestimmung. Denken wir an das Wort Hirte, der gute Hirte, der ist bei seinen Schafen und pflegt sie und so weiter und so fort. Aber Jesus definiert dieses Wort neu. Er sagt nämlich, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Eine neue Definition. Und so definiert auch Jesus unser Wort Liebe neu. Wenn wir wissen wollen, was Liebe ist, dann müssen wir eben auf ihn schauen. Und wenn Paulus im 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes die Liebe besingt, dann beschreibt er eben das, was ihm in Jesus begegnet ist. Vergessen wir nicht, dieser Mann hat die Christen verfolgt, hat Häuser durchsuchen lassen, hat Frauen und Männer ins Gefängnis geworfen, hat sich gefreut, als Stephanus gesteinigt wurde. Und jetzt schreibt er diese Worte über die Liebe. Wie kann das passieren? Doch nur, wenn einem Jesus begegnet, wenn einem die Liebe selbst begegnet. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Gottes Liebe in Christus, um die es hier geht, ist eine One-Way-Love, eine One-Way-Liebe, eine Einbahnstraßenliebe, eine unilaterale Liebe. Eine Liebe, die von Gott her fließt, bedingungslos. Der Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Und Jesus starb für die Menschen nicht, als sie sich bekehrt hatten, sondern als wir noch Sünderinnen und Sünder waren. Da ist er schon gestorben. One-Way-Liebe. Und weil es eine One-Way-Liebe ist, weil sie bedingungslos uns gilt, können wir dieser Liebe sicher sein. Werden wir von dieser Liebe gehalten? Auch dann, wenn wir versagen, wenn der innere Schweinehund mal wieder siegt, wenn der alte Adam triumphiert, da sind wir nicht verloren. Denn Gott liebt in Christus seine Feinde. Er liebt uns bedingungslos. Weil wir von Gott in Christus gehalten sind, darum können wir die Haltung der Liebe einnehmen. Ein Christenmensch lebt nicht in sich selbst, sondern ein Christenmensch, schreibt Martin Luther, lebt in Christus durch den Glauben und im Mitmenschen durch die Liebe. Haltung zeigen, weil Gott uns hält. Liebe üben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das brauchen wir, wenn wir aus Liebe handeln wollen. Das braucht unsere Diakonie. Natürlich beides. In Christus leben und im nächsten Leben. Das lässt sich nicht auseinander dividieren, sondern das gehört zusammen. Aber kann man nicht auch ohne Glaube die Haltung der Liebe einnehmen? Ich denke, hinter der Liebe, außer natürlich, es handelt sich dabei nur um diesen biologischen Fortpflanzungsimpuls, aber ansonsten, wenn Liebe mehr ist als das, dann steckt da immer ein Glaube dahinter. Alle reden doch immer von der Menschenwürde. Ja, aber zeigt mir doch mal die Menschenwürde, wo ist sie denn? Das kann man nicht sehen. Das muss man glauben, dass es das gibt, die Menschenwürde. Und es ist kein Zufall, dass wir das ausgerechnet hier im Westen so glauben, weil wir ja eben geprägt sind durch die Lehre von der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Als Gottes Ebenbilder spiegeln wir Gottes One-Way-Love, die uns in Jesus Christus begegnet und uns durch seinen Geist erfasst. Wir lieben unsere Feinde, tun Gutes denen, die uns hassen, segnen, die uns verfluchen und beten für die, die uns schmähen und beschimpfen. Und wir tun das alles ohne Gegenleistung. Wenn ich das jetzt so beschreibe, dann denken Sie vielleicht, wieso, das passiert doch gar nicht oder sollte er hier nicht lieber appellieren? Ich beschreibe es, weil es immer wieder passiert, weil der Geist genau das immer wieder wirkt. Nicht immer, aber immer wieder. Und er tut es. Wir tun das ohne Gegenleistung. Jesus sagt, wenn ihr denen Gutes tut, die euch auch Gutes tun, was unterscheidet euch von den Sündern? Was ist dann das Besondere, wenn wir so denken, eine Hand wäscht die andere? Win-win-Situation. Was unterscheidet uns? Sünder sind jene, die nach dem Prinzip eine Hand wäscht die andere leben, weil sie nicht mit Gott rechnen. Also letztlich sind wir alle gemeint. Sünder sein ist normal sein, könnte man sagen. Liebe ohne Gegenleistung, das ist den Kindern des Höchsten vorbehalten. Das ist das spezifisch Christliche. Da besucht der Enkel seine Oma dann im Krankenhaus allein deshalb, weil er Gottes Ebenbild ist und weil er Gottes Liebe spiegelt. Der Lohn für das Spiegeln Gottes ist das Spiegeln Gottes. Der Lohn für das Sein in der Liebe ist das Sein in der Liebe. Die Liebe hört niemals auf. Alles andere hört auf. Die Erkenntnis hört auf, weil sie vorläufig ist. Der Glaube hört auf, weil wir Gott schauen werden. Die Hoffnung hört auf, weil wir das Ziel unserer Hoffnung erreichen. Aber die Liebe bleibt, weil Gott die Liebe ist und weil Gott allein unsterblich ist. Amen.